Ich will kein Sonntagschrist sein. 6.1. haben wir angefangen mit dieser Serie. Und heute ist der zweite Teil, weil zwischen denen einfach noch anders war. Aber ich werde einfach noch mal kurz zurückgreifen auf den Sonntag vom 6.1. Da ist es um das Thema Wort Gottes gegangen, um das Thema Wort Gottes in unserem Leben. Wie nehmen wir das auf? Durch was lassen wir uns füllen? Was füllt uns und was hilft uns tatsächlich, Gott zu begegnen? Und wir haben gemerkt, es hängt daran, wie wir mit dem Wort Gottes in unserem Alltag umgehen. Es ist lässig und es ist gut, wenn wir da herkommen am Sonntag, Wort Gottes einsaugen, aber das reicht nicht. Das ist nicht der Plan von Gott, sondern es ist gut, wenn wir jeden Tag Wort Gottes konsumieren, Wort Gottes in uns aufnehmen. Heute ist das Thema immer beten oder beten im Alltag. Und ich sage euch, was für Verse mich bewegt haben in der Vorbereitung. Es heißt dort im 1. Thessalonicher 5, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Hört niemals auf zu beten. Ich habe vor, nachher mal so ein bisschen skizzieren, wie ich das verstorne, der Vers, und wie, was ich daraus gemacht habe, jetzt auch besonders gestern in der intensivsten Vorbereitung, wo ich die Woche hatte, auf die Predigt an. Und ich will aber auch sagen, was sind eigentlich so Voraussetzungen für hört niemals auf beten. Und ich fange mit zwei so Voraussetzungen an. Und die erste Voraussetzung heißt Jesus kennen. Es heißt dort in den Verse, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich finde das Geniale an unserem Gott, an Gott von der Bibel, dass er immer dort, wo er einen Befehl gibt, schon auch die Möglichkeit schafft. Wenn ich einmal mit unseren Kindern rede und sage, ja, wäre jetzt gut, du machst das, dann hoffe ich immer so insgeheim, dass ich sie nicht überfordere, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, das umzusetzen von dem, was ich jetzt gerade von ihnen wette, oder? Aber bei Gott können wir uns klar sein, wenn er einen Befehl gibt, weil er hat uns geschaffen, er kennt uns durch und durch, dann ist das nicht ein Befehl, den wir gar nicht umsetzen können, sondern dann ist das ein Befehl, den wir umsetzen können. Ich gebe ein paar Beispiele aus der Bibel. Da ist zum Beispiel der Petrus. Petrus mit den Jüngern im Boot, sie kommen in einen Sturm inne und Jesus kommt ihnen auf dem See laufend entgegen und sagt zum Petrus, komm her. Und der Petrus steigt aus aufs Wasser und läuft zu Jesus. Ich weiß nicht, ich glaube, vorher und nachher ist ihm das nie mehr gelungen. Und ich werde auch nicht sagen, probiert es doch nächste Woche mal aus. Aber ich werde dir sagen, weil Jesus in dem Moment gesagt hat, komm her, ist die Möglichkeit schon inklusive gewesen. Oder da ist der Zöllner Zachäus. Der wird von einem geldgierigen Typ zu jemandem, wo der Arme hilft mit seinem Geld. Aber wie ist das möglich? Es ist genug Geld um. Er hat so viel Geld gehabt, dass er es hätte geben können. Jesus sagt nicht zu einem Bettler, hey, gib doch mal den Armen ein bisschen etwas ab. Sondern er sagt es zu einem Typ, der genug Geld hat und das hätte können tun. Oder wie ist das gewesen bei den Leute, die da auf der Wiese gelagert sind und langsam ist die Predigt nicht mehr so gut hörbar gewesen, weil alle in den Büchern langsam angefangen haben zu knurren. Und dann sind die Jünger schon langsam nervös geworden und haben gesagt, ui, das wird eine logistische Herausforderung, denen alles etwas zu geben, oder? Und dann stellen sie fest, was sie tatsächlich umhaben, ist auch noch recht wenig, oder? 5 Brot, 2 Fisch. Und sie werden langsam nervös, oder? Und Jesus sagt, teilt es doch einfach aus. Teilt es aus. Er gibt den Befehl, und was ist nachher die Folge? Dass alle satt worden sind. Wenn Jesus einen Befehl gibt, dann ist die Möglichkeit zur Umsetzung ist schon inklusive. Und wir können beten, in der Art und Weise, wie es in dem Vers steht, weil wir mit Jesus verbunden sind, weil er uns kennt und weil wir ihn kennen. Und das Verbundensein, das bedeutet auch, dass wir ihn in der richtigen Art kennen. Das Spannende ist ja, dass in der Bibel die ganze Zeit Szenen kommen mit Jesus, wo Leute zu ihm anwenden. Denn ich muss nicht sagen, es wäre mal gut, du würdest Kontakt aufnehmen mit Jesus. Sondern in dem Boot, wo auf dem Wasser ist und in Seenot geraten ist, in dem Boot, wo alle Jünger sitzen, dort ist der Petrus drin und sagt, Herr, sag doch, dass ich zu dir soll kommen. Der hat Sehnsucht danach, bei Jesus zu sein. In Jericho, wo der Zachäus Zöllner war, der hat sich Zeit rausgenommen, hat seinen Job für die Zeit unterbrochen und hat gesagt, ich will den Jesus sehen. Ich will Kontakt mit dem aufbauen. Zumindest Blickkontakt. Und es ist mehr draus geworden. In Kapernaum, wo der Gelähmte war mit den 4 Freunden, die haben so Sehnsucht gehabt, den Gelähmten zu Jesus zu bringen, dass sie sogar das Dach kaputt gemacht haben von dem Haus, wo Jesus drinnen gestanden ist. Dann hast du nicht müssen sagen, ja, es wäre jetzt gut, ihr würdet euch mal für einen Termin bewerben. Vielleicht kommen da ja einen über. Sondern die haben dermaßen Sehnsucht gehabt, wie sie gewusst haben, dort kann wirklich etwas gehen. Oder bei diesen 5'000 Leuten, also wahrscheinlich sind es ja weit mehr gewesen, weil die haben damals nur die Männer zählt aus irgendwelchen Gründen. Dort ist es ja so gewesen, dass die schon den ganzen Tag lang zugelassen haben bei der Predigt. Die haben nicht nach 1,5 Stunden gesagt, oh, ist jetzt endlich fertig. Können wir jetzt endlich wieder heimgehen? Nein, die sind den ganzen Tag schon dort gewesen bei Jesus. Und wegen dem haben sie langsam Hunger gehabt. Aber die haben Sehnsucht danach gehabt, bei dem Jesus zu sein und zu bleiben. Überall, wo Jesus hergekommen ist, hat es diesen Effekt gegeben. Manchmal sogar so, dass die Jünger überfordert gewesen sind und gesagt haben, Jesus, komm, da sind schon wieder Leute, bitte mach etwas, oder? Und wenn wir heute den Eindruck haben, wir müssen beten, dann ist das irgendwie anders, oder? Weil niemand von diesen Leuten hätte Eindruck gehabt, oh, ich muss jetzt aber mal wieder bei dem Jesus vorbeischauen. Es wäre jetzt mal extrem dran, dass ich mal wieder würde und so. Nein, die haben Sehnsucht gehabt. Die haben Sehnsucht von sich aus gehabt, mit dem Jesus Zeit zu verbringen und Nähe zu suchen zu dem Jesus. Wenn das nicht mehr da ist, dann musst du dich fragen, kenne ich den Jesus eigentlich wirklich? Wenn die Sehnsucht nicht mehr hast, dann musst du dich fragen, was ist eigentlich mein Bild von dem Jesus? Und warum habe ich eigentlich nicht die Sehnsucht, die die ganzen Leute in der Bibel im Neuen Testament hatten? Jesus kennen ist die Voraussetzung. Jesus wirklich kennen ist die Voraussetzung für Beten. Wer Jesus nicht kennt, der wird es als Pflichtübung vielleicht machen, vielleicht eine Woche oder zwei, aber dann wieder aufhören. Nur wer Jesus kennt, von Herzen kennt, der wird das Bedürfnis haben und Sehnsucht haben, danach Zeit mit dem Jesus zu verbringen. Weil er schlussendlich das Beste ist, was unserem Leben passieren kann. Er ist das Beste, was dir und mir jemals passieren. Und das Beste an dem ist, dass er immer um ist. Und dass er uns ganz nahe ist, egal wie weit wir von ihm weg sind. Es heißt im Epheser 2, jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Er ist das Beste, er hat das Beste gegeben für uns. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Das ist es. Er ist uns nahe. Und deswegen können wir ihn kennen und wegen dem können wir die Beziehung mit ihm haben. Erste Voraussetzung, Jesus wirklich kennen. Zweite Voraussetzung, Jesus vertrauen. Es heißt dort nicht nur, hört niemals auf zu beten. Ich habe extra den Vers voran auch noch dazu genommen. Es heißt dort, freut euch zu jeder Zeit. Und ich höre in mir inne und ich höre auch manchmal im Gespräch dieses riesige Aber. Ich weiß nicht, bei wem das Aber jetzt schon in sich inne sich wie der Weg bahnt hat. Aber Alex, weißt du nicht, wie tausendmal ich schon betet habe für das und für das und für das und für das und es ist genau nichts. Nichts ist von dem in Erfüllung gegangen. Ich habe mich gut auf die Predigt vorbereitet und ich habe wegen dem mein Gebetstagebuch durchscannt. Ihr wisst, ich habe ein Gebetstagebuch, wo ich einmal draufschreibe, reinschreibe, für was ich bete, und wo ich einmal auch reinschreibe, wenn sich Gebet erfüllt. Dort, wo sie sich nicht erfüllt, dort schreibe ich einfach auf, ich bete noch weiter, oder? Ich habe die Statistik nicht ganz ausgewertet, aber ich kann euch sagen, wie ich so reinblättert habe, ich weiß nicht, wie viel Gebet dort drin steht, wo sich bis heute nicht erfüllt hat. Bis heute nicht erfüllt. Und dann steht da, freut euch zu jeder Zeit. Ich meine, das ist eine Herausforderung, oder? Freut euch zu jeder Zeit. Ich meine, mich freut es einmal, wenn ein Gebet in Erfüllung geht, oder? Also da habe ich überhaupt keine Mühe, mich zu freuen. Wenn ich bete und dann merke, das Gebet ist in Erfüllung gegangen. Hey, da muss ich nicht lange sagen, Alex, jetzt komm, ging ins Südli, jetzt freu dich mal. Sondern das geht noch relativ ring, oder? Aber was passiert mit den ganzen Gebet, wo sich bisher nicht erfüllt haben? Wo ich immer noch warte? Wo immer noch drinnen steht, oder? Im Römer 8 stehen ein paar Verse, ich habe jetzt einfach einen davon rausgepickt, wo ich finde, das ist der Vers, der mich am meisten angesprochen hat in dieser Woche. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Das ist die Frage, das ist eine rhetorische Frage, weil die Antwort steht schon vorher klar, fest. Die Frage steht zwar, aber die Antwort heißt nein, oder? Gott enthaltet uns nichts vor, wo uns nicht wirklich gut tut. Und dann bin ich nochmal die ganze Verse durchgegangen, die ganze Gebetsanliegen bin ich alle nochmal durchgegangen und habe gemerkt, ein Teil von den Gebetsanliegen, da verstehe ich heute, weil ich bin ein bisschen weiter zurück, oder? Da verstehe ich heute, warum die nicht in Erfüllung gegangen sind. Und ich bin im Grunde auch ein bisschen froh, dass sie nicht in Erfüllung gegangen sind. Nicht alles, und das habe ich gemerkt bei dem Durchscannen, nicht alles, wofür ich betet habe, ist auch tatsächlich, wäre tatsächlich gut für mich gewesen. Auch damals habe ich es wie nicht gecheckt. Manchmal checkt man es erst hinten drin. aber ich nehme das bis heute als eins von den grössten Hindernissen wahr, zum Weiterbeten, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, oder? Wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dass Gott es wirklich gut meint, dass es Gott auch gut meint, wenn er meine Gebetsanliegen nicht erfüllt und dass es Gott sogar gut meint, wenn er einen Haufen Gebetsanliegen nicht erfüllt. Und dann sind solche Vers für mich besonders wichtig, solche Vers aus dem Römer 8. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Nein! Und an dem müssen wir wie festheben. Und manchmal ist für mich auch gut zu prüfen, um was geht es mir eigentlich im Gebet. Und das offenbart dann einmal auch ein bisschen eine dunkle Ecke in meinem Herz. Wenn es mir nämlich im Gebet nur noch darum geht, dass Gott das endlich macht, was ich von ihm will. Das wäre ja ähnlich, wie wenn ich mit der Miriam nur noch dann rede, wenn ich etwas brauche von ihr. Und das ist noch relativ häufig, von daher würde man nicht schweigen. Aber nehmen wir mal an, oder? Ich bin geheiratet mit der Miriam. Denn hinterher würde ich nur noch mit ihr reden, wenn ich etwas brauche. Und ich bin dann hässig, wenn sie es mir nicht gibt, oder? Das
kommt auch einmal vor.
Aus den unterschiedlichsten Gründen, oder? Obwohl wir es grundsätzlich gut haben, aber es kommt einmal vor. Und jetzt stellt euch mal vor, dann würde ich sagen, ja gut, also dann sind wir nicht mehr geheiratet. Also unter den Umständen mache ich nicht mehr weiter. Strange, oder? Aber jetzt übertrage das mal aufs Verhältnis mit Gott. Übertrage das mal auf euer Verhalten gegenüber Gott. Wenn man nur noch betet, wenn man irgendetwas will, dann geht es gar nicht mehr um die Beziehung, oder? Dann geht es gar nicht mehr ums Miteinander. Dann geht es gar nicht mehr darum, dass wir mit ihm wettet Zeit verbringen, sondern es geht nur noch darum, dass er uns bitte das gibt, was wir jetzt denn gern hätten. Vertrauen, Jesus Vertrauen, ist nicht nötig, wenn sich alle Gebetsanliegen erfüllen. Aber es ist dann besonders wichtig, wenn wir einmal zustehen. Und wenn das nicht nur eine Woche ist oder zwei, sondern wenn das sogar länger dauert. Aber dann gilt im besonderen Maß auch Römer 8, Vers 32. Jesus kennen und ihm vertrauen, das sind zwei Grundvoraussetzungen fürs Gebet. Das sind zwei Grundvoraussetzungen auch fürs Gebet im Alltag. Und jetzt erzähle ich euch, jetzt tue ich euch erst etwas fragen. Wer kann mit der Zahl 168 etwas anfangen? Wo sind Zahlenfanatiker unter uns? Also da. Die Woche hat so viele Stunden. Silvia ist fertig durch. Cool. Also ich habe das nicht gewusst. Ich habe das müssen die Woche lernen. Also irgendwie funktioniert das nicht mit der Ablage. Ah, da habe ich ja noch eine. Das ist schräg. Okay. Okay. Also jetzt. Ich bin ja froh, dass ich euch habe. Also, wir haben 168 Stunden pro Woche. Wir haben 168 Stunden pro Woche. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe einen Arbeitsvertrag von 51 Stunden pro Woche. Ich nehme mal an, die meisten haben auch etwa plus minus das, wo vielleicht auch noch Fahrzeit, oder? Ich habe nicht so viel Fahrzeit, weil mein Büro ist einfach ein Stock runter. Ich nehme jetzt mal einfach, weil wir reden jetzt über Durchschnitt, oder? Ich nehme jetzt einfach mal 50 Stunden, oder? Gehen drauf für Schaffen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Alex, ich schaffe sicher nicht so viel. Aber es gibt Leute, die sagen, wie bitte, 50 Stunden nur, du hast keine Ahnung. Also aber ich mache einfach einen Durchschnitt, oder? Einen groben Durchschnitt. Das ist Arbeit, hä? Gut. Für die, die nicht arbeiten, die gehen studieren oder die gehen in die Schule, die haben halt ein paar Stunden dort, oder? Ist auch gut. Etwa 50 Stunden. Wie viel schläft der Schweizer durchschnittlich? Was denkt ihr? 7? Ja, 8. Also 8 ist leichter zu rechnen, oder? fast leichter zum Rechnen. Wir nehmen 8, dann wären wir bei wie viel Stunden? Genau, 56. Ich bin froh, ich habe mich können vorbereiten, weil ihr wisst, ich bin im Kopfrechnen sau schlecht. Also, etwa 56 Stunden. Ich bin froh, dass ihr auch 7, 8 Stunden gesagt habt, sonst hätte ich ein Problem gehabt. Denn, was denken da beim Essen, oder? Da gibt es ja jetzt natürlich, da gibt es jetzt die Genüsser, oder? Die brauchen sicher 3 Stunden pro Tag. Dann gibt es die, wo es so ein bisschen Fastfood-mäßig machen, denen reicht eine Stunde. Sind ihr einverstanden, wenn wir etwa 2 Stunden pro Tag einsetzen? Ist das okay? Ist okay, he? Wenn man noch muss kochen? Oh ja, also wenn man noch muss kochen, reicht es nie, oder? Aber wie viel kochen da innen? Ja gut, Scheibe. Also, gut, ich gebe euch 3, ist gut? Ist 3 gut? Also das wäre 21, he? Das ist noch, das ist auch immer noch gut. Also Essen, hä? Aber ich würde sagen, da ist Posten schon drin. Hä? Gut, also es ist Posten nicht drin. Also wie viele Stunden postet ihr pro Woche? 2. Ah, da ist bei der Arbeit drin. Das macht man auf dem Arbeitsweg. Okay, also ist in der Arbeit drin. Ah, ist in der Arbeit drin. Okay, also sind wir gut. Dann, wer hat das Hobby? Wer hat das Hobby? Oder wer macht Sport? Er macht nicht so viel Sport, hä? Okay. Ja, da gibt es sogar Senioren, die aufgehebt haben beim Sport, cool. Also, ich mache nichts von dem, aber mal, ich mache Feuerwehr, also ich habe auch ein Hobby. Wie viele Stunden sollen wir nehmen pro Tag? 2 Stunden mit dem Hund? Das ist nicht Durchschnitt, also abgelehnt. Anderer Vorschlag, Hobby, hä? Eine Stunde pro Woche, oder? Also wir sind bei... Eine Stunde pro Tag. Eine Stunde pro Tag. Okay, also wir sind bei 7. Hä? 7 Hobby. Hä? Je nachdem. Gut. Also wir machen ja jetzt den Durchschnitt. Wir machen nicht... Spitzenreiter sind die Hünderler, oder? Das haben wir akzeptiert. Und ich bin wahrscheinlich der, wo unten rausgeht. Aber deswegen gibt es dann einen guten Durchschnitt von einer Stunde. Hä? Okay, also dann gibt es Leute, die wollen Zeit mit ihrer Ehefrau und mit der Familie verbringen. Es scheint einmal ein Bedürfnis zu sein oder eine Pflicht. Oder wir tun das jetzt nicht diskutieren. Wie viele Stunden pro Woche etwa? 0. Mit der Familie, halbe Stunde pro Tag. Also da, Thorsten. 20 Stunden die Woche. Okay. Also. Sollen wir den Durchschnitt ein bisschen tiefer ansetzen? Wir setzen den Durchschnitt tiefer an. He? Was wäre der Durchschnitt etwa? Eine Stunde pro Tag? Ja, weil Essen ist ja auch schon Zeit mit dem Kind, oder? Oder ist es nicht mit dem Kind? Also, am Wochenende ist es ein bisschen mehr. Also wir nehmen 14. He? Ist gut, 14? Gut, also das ist Ehe, Familie. Gut, die ganz Schlaue unter euch, die sind sich jetzt schon klar, dass man das alles muss zusammenrechnen. Ich mache es nicht. Ich vertraue auf euch. Wer kann das schnell zusammenrechnen? Noch 20 Stunden vorig. Gut, also. Ich beantworte jetzt auch nicht die Frage, was mit diesen 20 Stunden ist. Das muss jeder von euch selber wissen. Oder das weiß hoffentlich jeder von euch selber. Vielleicht wäre es ja auch mal ein guter Anlass, um sich überprüfen, was mache ich eigentlich die ganze Woche? Es ist eigentlich egal, wie viel da raus schaut. Die Frage ist, hast du jemals vergessen zu essen? Vielleicht hast du bewusst gesagt, ich lasse aus. Aber hast du es einfach mal vergessen? Wie gesagt hast, oh Mist, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ich glaube nicht, oder? Weil Essen ist uns extrem wichtig, oder? Hast du mal vergessen zu schlafen? Oh, jetzt habe ich gerade vergessen, jetzt nachts zu schlafen. Ich glaube, nein, weil es ist einfach zu wichtig, oder? Und wir gehen vor den Hund, wenn wir nicht schlafen, oder? Also, Wenn ein das mal probiert, das Zitli, das ist eine Foltermethode, oder? Das ist eine anerkannte Foltermethode, wenn man keinen Schlaf mehr hat. Hast du mal vergessen zu arbeiten? Ja gut, vielleicht. Aber spätestens, wenn du merkst, es kommt kein Lohn, oder? Dann denkst du wieder dran, oder? Dann denkst du, oh, ich müsste mal wieder, oder? Also, gut. Die Frage ist, was ist es uns wert, oder? Beziehungsweise, wie wichtig finden wir das? Weil es wird nur das in unserem Leben passieren, wo wir sagen, das hat einen Wert. Wenn wir sagen, es hat keinen Wert, dann wird es schlicht nicht passieren. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt, oder? Wenn wir Jesus als den kennen, der das Beste ist für unser Leben, der das Beste will und das Beste da hat und das Beste vorhat mit unserem Leben, dann ist die Frage, wie viel von dieser Zeit kommt der über? Wie viel von dieser Zeit kommt der über? Ich sage es euch, wie ich das gestern gemacht habe. Gestern sind Kinder und Miriam aus dem Haus gewesen. Ich habe also wirklich Zeit gehabt. Und ich hab das können auf das Minimum, weil es ist schon vorgekocht gewesen. Ich habe also nicht müssen drei Stunden irgendwie da noch in der Küche stehen. Miriam hat natürlich super organisiert. Sie hat alles für mich vorgekocht. Ich habe es nur müssen in die Mikrowelle schmeißen oder in die Pfanne. Dann habe ich dort natürlich ein bisschen weniger Zeit gehabt, oder? Ich habe mein Hobby auch gerade noch schleifen. Ich habe sowieso nur Feuerwehr. Und ich bin beim Arbeiten so wie, dass ich gesagt habe, jetzt geht's, oder? Jetzt geht's. Also habe ich mir 2 Stunden Zeit genommen. Und ich habe 2 Stunden lang gebetet und ich habe gesagt, das ist es mir wert. Und ich erzähle euch jetzt, wie das gegangen ist, weil ich glaube, für die meisten ist das schon überfordernd, wenn ich sage, ich habe 2 Stunden gebetet. Die meisten können nach einer Viertelstunde sagen, können wir hören, nach 2 Minuten, ja, weiß nicht mehr. Es ist bei mir losgegangen, was braucht wie viel pro Woche und was machst du mit der vorigen Stunde, genau. Es ist bei mir losgegangen mit einer Entscheidung. Und die Entscheidung, die ist nicht im Kopf getroffen worden. Weil vom Kopf her habe ich gedacht, im Grund ist noch genug Arbeit übrig, wo ich auch noch hätte können machen. Weil es ist erstaunlich. Bei einem Prediger auf dem Schreibtisch, da sammelt sich so viel Zeug, man kann immer noch irgendetwas machen. Es ist eigentlich nie fertig geschafft. Deswegen bin ich auch nicht ins Büro, aber das kommt später. Die Entscheidung war auch nicht meine Gefühle gewesen. Ich habe nicht gedacht, heute fühle ich mich danach 2 Stunden zu betten. Heute habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt 2 Stunden gehe betten. Ich habe also meine Entscheidung nicht an meinem Kopf festgemacht, sonst wäre es anders gegangen. Mein Kopf hätte mir gesagt, spinnst du Alex, 2 Stunden beten, wer soll denn die Ausarbeitung noch machen für meine Weiterbildung, oder? Und es ist nicht meine Gefühle gewesen, weil meine Gefühle hätten gesagt, so ein Spaziergang, so, oder Sonne ein bisschen geniessen, wäre eigentlich auch noch lässig, oder? Ich habe mir der Daniel aus der Bibel, der Petrus aus der Bibel, Jesus aus der Bibel als Vorbild genommen. Die sind zu regelmäßigen Gebetszeiten gegangen. Und die haben das in ihrem Tagesablauf haben die das eingeplant. Selbst nachdem der Heilige Geist gekommen ist und sie gemerkt haben, sie können zu jeder Zeit und immer beten, sind sie immer noch in der Tempel zur Gebetszeit. Warum? Weil es gut ist, wenn man die Entscheidung trifft, ich habe eine Gebetszeit. Und wenn man die Entscheidung dann auch durchzieht. Ich habe gestern die Entscheidung getroffen, 2 Stunden Gebetszeit. Und ich habe sie durchgezogen. Und das Zweite war, ich habe alle Ablenkung abgeschaltet. Ich bin nicht ins Büro gesessen, ganz bewusst, weil das wäre nicht gut gekommen. Dann wäre das nächste E-Mail gekommen, dann hätte das Telefon geschellt, dann ist es WhatsApp gekommen oder sonst irgendetwas. Ich habe bewusst, bin ich gerade aus dem Büro raus. Wir haben glücklicherweise die Kinderhüte neben dem Büro, oder? Und die war gestern nicht beleidigt gewesen. Das war super gewesen. Ich konnte die Vorhänge zumachen. Und dann habe ich mich dort zurückgezogen. Nur so zum Sagen, in 2 Wochen ist die Kinderhüte beleidigt. Das ist nämlich dann 24 Stunden, 24-7 Gebet. Ich bin auch nicht ins Bett gelegen, wie ich kenne mich. Wenn ich ins Bett liege und bette, da geht nicht lang und ich schlafe. Ist auch gut, aber ist nicht besser, oder? Und ich habe mit dem Punkt angefangen, wo ich heute Morgen eigentlich einen von den wichtigsten Punkten nehme. Ich habe angefangen mit der Liebe von Gott. Wenn du anfängst, weil es der Alex gesagt hat, oder weil jetzt 24-7 Gebet ist, oder weil du schon lange nicht mehr betet hast, oder weil du ein schlechtes Gewissen hast, oder weil du etwas angestellt hast und jetzt findest, jetzt muss ich Buße tun und beten. Das sind alles Möglichkeiten und Gott kann das sogar brauchen, erstaunlicherweise. Aber es ist nicht die richtige Motivation. Ich habe angefangen mit der Liebe von Gott. Und dann ist durch so einen Spalt vom Fenster hat es ein bisschen Sonne noch gegeben. Und ich habe gemerkt, das ist genau der Punkt. Ich wollte mich ins Licht vor Jesus stellen. Ich wollte mich nicht ins Licht vor euch stellen. Ich wollte mich auch nicht ins Licht von meiner Vergangenheit stellen. Ich wollte mich auch nicht sonst irgendeinem Licht aussetzen, sondern ich wollte mich der Liebe vor Gott aussetzen. Und mit dem habe ich angefangen. Es ist gut, wenn wir danken, weil wir etwas Schönes erlebt haben. Es ist gut, wenn wir in die Fürbitte gehen, wenn irgendwelche andere Not haben. Und es ist gut, wenn wir für uns beten. Aber das Wichtigste dünkt mich, dass wir mit der Liebe von Gott anfangen. Wenn es geregnet hätte, dann hätte ich als Lied gesungen: Herr, deine Gnade fällt wie ein Regen, oder? Also, es braucht nicht Sonne zum Beten. Einfach, dass wir uns da klar verstehen. Und dann habe ich meine Bibel genommen. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, wo ich bisher nicht so praktiziert habe, wo ich unglaublich wertvoll empfunden habe. Ich habe meine Bibel genommen, ich habe sie aufgeschlagen und ich habe es nicht gefaked. Es war Jesaja 53. Und ich habe Jesaja 53 habe ich einfach Wort für Wort durchbettet. Und ich erzähle euch ein bisschen mehr über das, weil das ist eigentlich das, wo ich am meisten genossen habe in der ganzen Zeit. Ich meine, ich habe ja 2 Stunden zur Verfügung gehabt, also habe ich auch nicht müssen stressen, oder? Das Erste, was ich dort gemacht habe, ich habe jeden Teilsatz, jedes bisschen, was ich dort gelesen habe, habe ich probiert zu bejahen. Das hat sich dann so angehört. Die Strafe liegt auf ihm. Und dann habe ich das einfach bejaht, weil es ist so. Auf Jesus Christus liegt alle Strafe, alles, was ich jemals gemacht habe und was ich jemals wird tue, alles. Für all das ist Jesus Christus ans Kreuz. Und ich habe das bejaht und ich habe Jesus gesagt, ja, es ist gut, dass du die Strafe auf dich genommen hast. Ich könnte sie nicht tragen. Und ich habe angefangen, einfach das zu bejahen. Und das ist eigentlich Glaube. Glaube ist das Bejahen, was Gott über und mit uns sagt. Glaube ist das Bejahen, was Gott sagt. Das Erste ist, ich habe einfach all das, was mir entgegengekommen ist, im Jesaja 53, habe ich einfach bejaht. Warum? Das geht ganz einfach, weil das ist ja das Wort Gottes, oder? Dann kannst du gerade Ja sagen dazu. Ich meine, zu etwas, wo im Fernsehen kommt, wäre ich kritisch. Aber für das Wort Gottes, da kann ich sagen, mal, da kannst du Ja sagen. Und das Zweite, ich hab angefangen zu danken. Schau ein Teil von dem Vers im Thessalonicher. Ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du die Strafe auf dich genommen hast. Es ist gut und es ist so nötig und deswegen, ich danke dir dafür. Gut, der Stift ist jetzt am Ende. Ja. Gut, habe ich noch einen zweiten. Das Dritte ist das Bitte und das Bekennen. Ich weiß ganz genau, warum Jesus Christus Strafe hat auf sich müssen nehmen. Das ist wegen mir. Das ist nicht, weil die anderen so böse und so dumm sind und so. Das ist wegen mir. Und ich kann Jesus beten, dass er all das auf sich nimmt. Und ich habe ihm all das, was mir in dem Moment aufgekommen ist, habe ich ihm bekannt und habe ihm gesagt, es tut mir leid. Und dann habe ich mich entschieden und ich habe zu Jesus gesagt, ich entscheide mich, dass ich jedes einzelne Ding, wo ich dir jetzt gesagt habe, gern bei dir lasse. Ich will es nicht wieder zurück haben. Und ich will mich nicht wieder wegen dem müssen rechtfertigen oder schlecht fühlen oder den Eindruck haben, ich komme gleich noch die Strafe über oder sowas. Und so bin ich durch den ganzen Jesaja 53 durch. Ich hätte es Zeit gebraucht, aber ich habe ja Zeit gehabt. Später bin ich mit dem Jesaja 53 fertig gewesen, habe ich im Hohelied 1 weitergemacht. Hohelied 1 ist auch sehr, sehr spannend für das. Ich habe angefangen, einfach das Wort durchzubeten. Mir hat letztens jemand gesagt, du Alex, ich lese schon jeden Tag die Bibel, aber jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, denke ich dann nachher, was habe ich eigentlich gelesen? Ich weiß nicht, wem es von euch so geht. Ich habe heute Morgen nicht eingeschmissen darüber nachstudieren, was habe ich gestern eigentlich gelesen. Nicht eingeschmissen nachstudieren. Es ist sofort klar gewesen. Und ich hätte heute sogar ohne die Bibel können führen stehen und hätte können sagen, was dort drin steht. Warum? Schlicht und einfach. Ich habe mir Zeit dafür genommen. Es ist mir wichtig gewesen. Wort beten. Und dann bei dem Wort beten habe ich gemerkt, es kommen mir Lieder in den Sinn. Texte von Lieder oder Melodien von Lieder. Manchmal habe ich den Text nicht gewusst und eigentlich wäre ich dann der Typ gewesen, der das würde googeln und würde das dann richtig singen und so. Es ist mir gerade wurscht gewesen, hat eh niemand gehört, also habe ich können la 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 singen. Gott hat es eh, also für Gott kommt das nicht drauf an, oder? Wenn man ihn arbeitet, ihm spielt das kein Ruggel. Er merkt, was ist herzenshaltig. Es gibt einen ganzen Haufen Gründe, warum wir sagen, warum jetzt da innen Leute sagen, das ist gar nicht möglich, Alex. Ich kann mir nicht 2 Stunden, das kannst du als Pastor, kannst du das. Du kannst dir 2 Stunden nehmen am Samstag. Und vor allem, wenn dann noch deine Kinder und deine Frau aus dem Haus sind, oder? Dann hast du die Freiheit und wenn das Essen vorgekocht ist und so weiter, dann ist das alles gut möglich. Aber ich kann das nicht, oder? Wenn Jesus sagt, hört niemals auf zu beten, und das ist der erste Punkt, den wir heute hatten, dann gibt er auch die Möglichkeit. Er sagt nicht Zeug zu uns, wo wir nicht die Möglichkeit hätten dafür. Und er weiß ganz genau, das ist eins von denen. Jetzt müsste ich eigentlich zurück zum Ersten. Ja, hört nicht mal auf zu beten. Dann gibt er das nicht einfach als eine Parole raus, ohne dass er uns nicht auch die Möglichkeit gibt. Die Frage ist, ist uns das wichtig genug? Und ich habe gedacht, jetzt, Natanja hat gesagt, oder? 24 Stunden Gebet ist wieder möglich. Ich habe gedacht, die sich bisher nicht eingetragen haben, die gesagt haben, spinnst du eine Stunde lang beten, oder? Die werde ich ganz konkret herausfordern jetzt, heute. Träget euch mal ein für eine Stunde. Eine Stunde. Von 168, eine Stunde. Das überlebt ihr, garantiert. Und die gesagt haben, hey, ich träge mich für eine Stunde ein, oder? Träget euch nicht für eine Stunde ein, träget euch für 2 Stunden ein. Und probiert das. 2 Stunden Zeit mit dem Herrn. Und für die, die sagen, ich fahre sicher nicht auf Rühm lang, vielleicht habt ihr ja Kinderhüte bei euch im Haus. Könnt ihr ja sein, oder sonst einen Raum, wo ihr sagt, da könnt ihr alle Ablenkung weglassen. Da stört euch nichts, dass ihr 2 Stunden mit dem Herr könntet verbringen. Es ist das Beste, was euch passieren kann. Und es wird so mängisch, wird das wie unter den Tisch gekehrt. Natürlich, man kann auch spontan beten, man kann auch während dem Kochen beten, man kann auch während dem Stillen beten, und man kann während dem Aufräumen beten und man kann sogar beim Einschlafen beten, das ist alles auch möglich. Aber wenn Jesus sagt, hört niemals auf zu beten, dann ist mit dem auch gemeint, wir nehmen uns Zeit raus. Zeit, die reserviert ist für den Herrn. So wie wir uns Zeit rausnehmen für alles mögliche andere, wo mir auch wichtig findet. Amen. Ich bete, mir stehen gerade dazu auf, weil nachher singen wir ein Lied und das geht bekanntlich im Stehen noch viel besser wie im Sitzen. Herr Jesus Christus, du weißt, wie es in unserem Herz aussieht, was die Hemmschwellen sind, dass wir uns Zeit rausnehmen, um mit dir Beziehung zu pflegen. Und ich bete, Herr Jesus, dass du uns Gnade schenkst, gerade in den kommenden Tagen oder während dem 24-Stunden-Gebet, dass du uns Gnade schenkst, nicht einfach ein bisschen von unserer Zeit zu geben, sondern das, was du parat hast für uns. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir durch das Gebet mit dir wieder neu gespürt, wie fest du uns liebst, wie groß deine Sehnsucht ist für uns und wie unverständlich riesig deine Gnade und Liebe für uns ist. Und ich danke dir dafür, dass wir in dem Sinn können anfangen und weiter beten und Beziehung mit dir pflegen. Amen.